Hallo alle zusammen, hier ist Eli von Big Sibling und mit mir zusammen ist Shenya.
Auch von Big Sibling.
Genau, ja, leider und zu unserem großen Enttäuschung mussten wir die Veranstaltung eben heute absagen. Aufgrund der Maßnahmen der Regierung, wie ihr alle wisst, dürfen wir uns immer weniger öffentlich sehen. Und das finden wir gut und wir finden es auch wichtig, aus Solidarität zu Menschen, die Vorerkrankungen haben oder Menschen, die eben mit Personen mit Vorerkrankungen zusammenarbeiten. Aber wir finden es wichtig auch, dass Solidarität bedeutet, sich weiter zu organisieren und in Zeiten von diesen zu schauen, wie wir unsere Aktionen weiterhin planen können. Und so kamen wir zusammen, haben halt eine Podiumsdiskussion als Podcast-Format aufgenommen. Aber so zum Einstieg wollen wir euch mal ein bisschen so erzählen, wer wir so sind und wieso wir glauben, dass es wichtig ist, den 15. März auch hier in Wien zu gedenken. Shenya, willst du uns mal ein bisschen was erzählen?
Ja, also Big Sibling. Wir sind ein Kollektiv, das sich vor einem Jahr circa, ein bisschen mehr, gegründet hat und uns so ein bisschen ja, gegen rassistische Polizeigewalt kämpfen wollen. Das hat sich so ein bisschen im Nachgang zu dem Fall von Teaser gegründet. Das waren so krasse Racial Profiling, Kontrollen und Maßnahmen gegen einen schwarzen Rapper hier in Wien. Genau, das war so ein bisschen, wo wir uns gegründet haben und wir haben so verschiedene Ziele. Wir wollen uns vor allen Dingen, oder der Hauptfokus ist einfach auf betroffenen Personen, Empowerment von betroffenen Personen, wie Menschen sich zusammenfinden können, dagegen kämpfen können, widerständig sein können, genau, und halt wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Menschen halt mit verschiedenen Ressourcen auszustatten, so viel wie wir halt solidarisch da geben können. Setzen uns zusammen aus ganz verschiedenen Personen, aus ganz verschiedenen Richtungen kommt und auch ganz verschiedene Erfahrungen mit Racial Profiling, rassistischer Polizeigewalt. Also die einen Leute sind davon betroffen und die anderen wollen dort unterstützen, wo halt Dinge passieren. Genau, dazu wollen wir bald hoffentlich Öffentlichkeitsarbeit machen, wir wollen Workshops machen für betroffene Personen. Wir wollen einfach das Thema, wir wollen einfach in der Öffentlichkeit deutlich machen, dass es hier um institutionellen und strukturellen Rassismus geht und es geht uns nicht um einzelne Polizistinnen, sondern um so dieses Gesamtbild. Genau, und was noch weiterhin da ist, wir wollen auch unterstützende Menschen dahingegen vorbereiten, dass sie sich einmischen können und intervenieren können.
Genau, weil, wie du voll erklärt hast, es war ja auch der ausbleibende gesellschaftliche Empörung über das, was Teaser und seinem Freund im Park passiert ist, weil das so darstellt, auch wenn du Berühmtheitsgrad hast, auch wenn du Sänger bist, kann dir das passieren und das ist nur eine Form. Und uns ist es echt wichtig, eben an die Geschichte und in institutionellen Formen aufzudecken und aufzuzeigen. Und deshalb haben wir gesagt, wir lehnen uns an die internationalen Bewegungen, die den 15. März zum Tag gemacht haben, um all den Menschen zu gedenken, die frühzeitig durch Polizeigewalt ihr Leben verloren haben und durch Polizeigewalt getötet wurden.
Genau, und deswegen wollten wir eigentlich, oder war unser Plan am 15.03. eben genau diesem Internationalen Tag gegen rassistische Polizeigewalt zusammenzukommen und den von der Polizei getöteten Personen zu gedenken, aber auch und dafür zu sorgen, dass ihre Kämpfe, wie du schon gesagt hast, nicht in Vergessenheit geraten, aber auch um Neues aufzubauen, um diese Kämpfe weiterzuführen und uns zu vernetzen. Genau, weil ganz oft ist es ja einfach auch so, dass in Österreich oder viel wird gesagt, Polizeigewalt gibt es ja nur in den USA, vor allem tödliche Polizeigewalt oder Polizeigewalt mit Todesfolge, aber es gibt diese eben auch in Österreich.
Ganz genau. Und es ist so wichtig, auch aufzuzeigen, so, dass es die historischen Kontinuitäten und die Beziehungen und Zusammenhänge zu denken, das, was an Europas Grenzen passiert, steht in Zusammenhang, wie Menschen als andere markiert werden und als nicht schutzbedürftig, als Gefährliche, als Drogendealerinnen und so durch einfach polizeilichen Handlungen ausgesetzt sind, weil sie nicht auf die gesellschaftliche Unterstützung, die die weiße Dominanzgesellschaft und Personen, die derer zugeschrieben werden, davon... Ja, ich habe den Satz zu kompliziert aufgebaut. Aber ich nehme an, ihr versteht, was wir meinen.
Genau, dann würde ich jetzt auch, bevor wir zu viel vorweggreifen, was gleich hoffentlich passieren wird und gesagt wird, wünschen wir euch einfach viel Spaß beim Hören.
Ganz genau. Und danke fürs Zuschalten. Ich habe hier mit mir drei wundervolle Menschen, die sich jetzt mal gleich mal vorstellen. Ich bin übrigens Elisabeth.
Ja, Clifford. Aktivist and I am basically connected with a lot of initiatives but not directly active until now. We are still looking for ways to get the people involved in the struggle.
Und ich bin die Hadidje und ich bin Schwester von einem jungen Mann, den ich nicht vergesse und auf den ich aufmerksam machen möchte.
Ja, vielen Dank. Und so wie unterschiedlich auch unsere Geschichten sind, so eint uns doch gemeinsam, dass wir es... als sehr wichtig finden, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen rassistische Polizeigewalt in Österreich aufmerksam zu machen, weil wir doch sehen, dass am 15. März viele Kollektive weltweit dazu aufrufen, an diesem Tag an jenen zu gedenken, die ihr Leben in den Händen der Polizei, ihr Leben frühzeitig geendet ist. Und oft, wenn wir von rassistischer Polizeigewalt reden, ist schnell der Kontext und die Brücke zu der USA geschaffen oder zu England. Und es ist wichtig, transnational zu denken, aber ich finde immer wieder so die Geschichte der Widerstände, die in Österreich geleistet worden sind und die Menschen, die hier der Polizei zum Opfer gefallen sind oder auch alltäglich von Gewalt ausgesetzt sind, sind sie indirekt, sind sie psychisch, gar nicht so bewusst sind. Wie seht ihr das so?
Ich meine, es ist für mich jedes Mal schwer, darüber zu sprechen, aber ich werde es versuchen. Mhm. Also Binali Ilta, das ist mein Bruder gewesen, der ist 1974 in Österreich geboren. Wir sind eine klassische Familie, die Ende der 70er Jahre nach Österreich gerufen worden ist, also meine Eltern als Arbeiter. Und 1973 kam meine Mama mit uns nach Wien zu meinem Vater, der schon 68, 69 in Wien war. Und mein jüngster Bruder, der in Wien geboren ist, war ein junger Mann, der Schule, Ausbildung, Benehmen, Freunde, also ein echtes Wiener Kind, würde ich sagen. Also noch wienerisch, als wir es sind oder jemals werden. Aber weil er sich hier auch im kindlichen Leben, in der Schule und allem mit einem Freundeskreis sehr wohl gefühlt hat, war Binali hier angekommen. Und natürlich ist die Problematik, dass Menschen, wenn sie krank werden, aus bestimmten Gründen, aus welchen auch immer, sehr schwierig diese jungen Menschen zur Behandlung, die Behandlung zu ermöglichen oder dass sie es selbst freiwillig tun. Und Binali ist leider psychisch erkrankt und musste dann eine Behandlung, mehrmalige Behandlung machen lassen. Manchmal hat das freiwillig getan, manchmal durch die Zuhilfe oder Zuhilfenahme der Polizei. Man geht auf das jeweilige Bezirkspolizeikommissariat, sagt dort, dass man ein krankes Kind zu Hause hat. kommen und holen ihn. Der Amtsarzt bescheinigt, dass er krank ist, und er wird dann in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Dort wird er dann gegen seinen Willen natürlich für 5-6 Tage, für 5-6 Wochen oder wie lange auch immer, per gerichtlichen Entscheid zur Behandlung gezwungen. Und natürlich war das für uns als Familie sehr schwer, und wir haben es auch sehr oft, also ein-, zweimal erlebt. Und auch für ihn war es schwer, wo er die guten Zeiten hatte, wo er sehr gut auch mit den Medikamenten klarkam, konnte er arbeiten, er war Barkeeper, er war Animateur, er hat eine ganze Saison lang in Tunesien gearbeitet und davor ein Barkeeper. So. Und in mehreren Berichten, die wir dann ermöglicht haben, haben seine Arbeitgeber über ihn berichtet und wie, was für ein toller junger Mann er war. Und an diesem säglichen Tag, an diesem unsäglichen Tag, wo Binali von einem Polizisten erschossen worden ist, waren wir als Familienmitglieder nicht bei ihm. Ich war auf dem Weg von Deutschland nach Wien zurück. Mein anderer Bruder hat ein Geschäft gehabt, er ist Geschäftsmann gewesen. Und meine Mama war allein zu Hause mit ihm. Sie ist wieder auf das Polizeikommissariat gegangen, hat gesagt, mein Sohn ist krank, bitte kommen Sie. Man hat sie warten lassen. Man hat sie warten lassen und ist dann mit ihr in das Auto, Polizeiauto eingestiegen. Und die Mama hört auf dem Polizeifunk, in Wien Stadt ist ein junger Mann erschossen worden. Der erste Gedanke, den meine Mama gehabt hat, wessen Sohn ist das? Welche Mutter wird weinen? Sie kamen nach Hause, haben ihn nicht gefunden. Das war an einem Samstag, Samstag, 31. August 2002. Nelly ist in der Früh zum Haus gegangen mit einer Jogginghose, mit einem T-Shirt und Socken, keine Schuhe an. Und ist in der Stadt herumgeirrt, ist vor einem Kindermodengeschäft stehen geblieben und ist auf und ab gegangen und hat mit sich selbst gesprochen. Kam rein ins Geschäft und hat gesagt, geben Sie mir meine Autoschlüssel. Die Verkäuferin hat nicht darauf reagiert. Sie haben ihn rausgeschmissen. Und dann kam er wieder rein und hat gemeint, hey, geben Sie mir meine Autoschlüssel. Und war natürlich in einem aggressiveren Ton, und der Besitzer des Ladens oder ein anderer Verkäufer hat ihm gesagt, wir haben ihn rausgejagt und haben die Polizei gerufen. Aber sie haben gemeint, man hat gesehen, dass er verwirrt war. Das ist da mal die erste Verstellung. Die Polizei hat in längerer Zeit zwei Polizisten, haben ihn verfolgt. Er hat nicht auf die Rufe reagiert. Aber wir haben bei der Gerichtsverhandlung gehört, wie sie gesagt haben, südländischer Typ wird verfolgt, arabisch, schaut nach einem Araber aus, so ähnlich in diesem Ton. Man hat schon mal die Bezeichnung auf die Nationalität, auf das Schwarzsein, auf das Dunkelhäutige Sein mal erwähnt. Sie haben ihn dann weiterverfolgt und haben ihn in der Zellingergasse, Stumpastei, mit vier Polizisten, mit einem Auto, das sie quergestellt haben, wo er gar nicht darauf reagiert hat, weiterverfolgt. Sie haben die Waffen gezückt. Es war um die Nachmittagszeit, 15, 16 Uhr, sind viele Menschen auf der Straße. Es war ein heißer Samstag. Und laut Aussagen der Zeugen, die wir damals zu Gesicht bekamen, die wir gesprochen haben, hat Binali gar nicht auf sie reagiert und ist einfach den Weg gegangen, und der eine Polizist hat ihn wieder mal, also wie auch immer artikulierend, angeschrien. Der Binali schreit zurück, aber man hat nicht verstanden, was er gesagt hat, und hat eine Mineralwasserflasche, also Plastikflasche, so eine kleine, auf das Polizeiauto geschossen oder geworfen. Und daraufhin, in einem sehr kurzen Abstand, hat ihn der Polizist mit einem Blattschuss, das heißt, Blattschuss heißt einem tödlichen Schuss. Du schießt und zielst und triffst den Mann und tötest ihn. Also in der Nähe des Herzens und der Lunge. Und er schießt ihn mit 2 Schüssen tot, sie umziegeln ihn, greifen zu ihren eigenen Telefonen, leisten keine erste Hilfe, lassen ihn verbluten. Und es vergehen mehrere Minuten. Und ein Arzt, der in Plachuta in der Ecke dort zu Gast war, die Leute hören natürlich den Schuss und sie schauen sich an, der steht auf und läuft zu seinem Auto und holt den Erste-Hilfe-Kasten, kommt hin, sagt, ich bin Arzt, ich möchte helfen und versucht zu helfen. Man hat ihn zwar nicht gehindert, aber man hat ihn auch nicht irgendwie da geholfen. Das war an einem Samstag, sie bringen ihn ins AKH. Inwieweit Erste Hilfe oder was auch immer geleistet worden ist, das können wir leider nicht nachrecherchieren. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben die Ärztin, die wir damals dann gesprochen haben, die im AKH war, die hat gemeint, ja, er war schon sofort tot. Das war an einem Samstag, Sonntag in der Früh. Sonntag in der Früh gibt es in der Kronenzeitung ein Bild von meinem Bruder, wo sie, ich glaube, auf 2 Seiten geschrieben haben, Räuber wurde in Wien erschossen mit seinem toten Bild. Und die Bezeichnung Räuber, ich meine, sie haben dann um ihn eine Geschichte gebildet. Sie haben dann, ich meine, die Message war ja so, hey Ausländer, passt auf, wir können das, wir haben die Macht. Ich bin aus Deutschland im Auto um 7 Uhr Nachmittag, also 19 Uhr Nachmittag, habe ich Nachrichten gehört und da hat man wieder dies gesagt und ich war irgendwie, die innere Angst hat mir das Gefühl gegeben, das könnte vielleicht mein Bruder sein, weil wir seit 24 Stunden nichts von ihm gehört haben. 11 Uhr nachts am Sonntag ist ein Polizist zur Mama gekommen. Die Mama wohnte alleine, also sie wohnte mit dem Binali zusammen. Und sie haben das tote Bild meiner Mutter gezeigt und gesagt, hallo Frau Elter, ist das Ihr Sohn? Meine Mama, das war vor 17 Jahren, 18 Jahren und ich meine, die Mama war nicht in dem Sinne alt, aber das ist das war ihr jüngstes Kind, das war ihr Sorgenkind, das war ihr Lieblingskind und sie hat uns alle 3 alleine großgezogen und sie war fertig. Sie hat mich angerufen, hat nur geschrien ins Telefon, Binali ist tot, Binali ist tot, wir haben uns alle versammelt. Der Polizist, den wir um 11 Uhr nachts dort zu Hause vorfanden, der wollte uns nicht, partout nicht ins Spital lassen. Wir wollten ihn sofort sehen. Er hat gemeint, das können Sie nicht. Das geht nicht. Mein Bruder hat zu ihm gesagt, also mein lebender Bruder hat zu ihm gesagt, was wir können oder nicht können, das überlassen Sie uns. Und wir haben ihn um 1 Uhr nachts im AKH, unseren toten Bruder, gesehen. Und wir haben es dann erst geglaubt. Der Tod, ich meine, ich kann das aus den Worten meiner Mutter wiedergeben, der Tod ist was Unwiederbringliches. Wenn mein Bruder gestorben wäre, weil er krank gewesen war oder weil er einen Autounfall hatte oder weil er selbst sich was angetan hätte, wäre es ein Verstehen, was man anders versteht, aber es ist eine traurige Sache, eine Tatsache, aber die wir mit einem anderen Herzensgefühl verstehen würden. Dieser Polizist, der ihn erschossen hat, war so fast 1,90 Meter Typ, groß, behäbig, also so ein starker Typ, der also diese Angst tagsüber von meinem Bruder, die Angst zu haben, dass er irgendwie was gemacht hat, ihm gegenüber, ist schon sehr, sehr, sehr prekär. Sie haben ihn getötet, sie haben ihn in Bildung inszeniert, sie haben ihn diffamiert, sie haben ihn als Räuber hingestellt. Und ich frage mich heute noch immer, wenn ich eine Schuld begangen habe, dann gibt es dafür Gerichte, dann gibt es dafür Gesetze, dann gibt es dafür wenn es sein muss, wenn ich als Räuber also gefangen geworden, gehalten worden bin, dann wird mich das Gericht dazu verurteilen, das zu sühnen. Also 5 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr, halbes Jahr, was auch immer. Aber nicht mich zu töten. Und alle, die wir gesprochen haben, sie haben gemeint, nein, also man hat schon gesehen, dass er verwirrt war. Das war klar, das war ersichtlich. Wir haben 2 Jahre lang versucht, dann einen Prozess anzustrengen, der an unserem Nervenkostüm gezerrt hat. Zum Beispiel ein Beispiel, wie die Polizei agiert. Mein Bruder war ein Geschäftsmann, hat ein Lokal gehabt. Sie sind gekommen an einem Nachmittag und haben meinen Bruder verhaftet, meinen lebenden Bruder. Und haben ihn die ganze Nacht verhört. Ihr müsst euch vorstellen, was ich für Angst ausgestanden habe. Ich weiß nicht, wen ich angerufen habe, wen ich gesagt habe, wenn meinem Bruder auch nur ein Härchen gekrümmt wird, was geschehen kann. Sie haben ihn nach ein paar Stunden, also die Nacht über, verhört, aufgrund einer Aussage von irgendeinem V-Mann, dass mein Bruder irgendwas abmachen möchte gegenüber diesen Polizisten und dergleichen. Also eine fadenscheinige Begründung. Aber das Interessante war, dass am nächsten Tag in der Zeitung stand, Geschäftsmann wollte dem Polizisten was antun. Der Bankdirektor ruft meinen Bruder an und sagt, Herr Ilt, was ist los? Ist was, sollen wir, können wir noch mit Ihnen rechnen als Geschäftsmann? Also man diskreditiert dich, man versucht dich im Kleinen fertig zu machen, aber dieses Kleine kann für dich lebensbedrohlich sein, weil dann dein Leben davon abhängt, deine gesellschaftliche, dein Stand, deine Kreditwürdigkeit und all diese Möglichkeiten, die du hier zum Leben hast. Und wir haben dann den Prozess angestrengt. Dr. Sawyer war wirklich nach seinem Bemühen, nach dem Besten, was gesetzlich machbar war. Natürlich, ich muss euch vorstellen, meine Mama hat ihren Sohn verloren. Sie sagt zu uns, was habt ihr getan? Was tut ihr für euren Bruder? Wir sind eine kleine Familie. Wir haben nicht diese riesen Kostüme und 1000 Dinge, sondern wir sind wirklich eine ganz kleine Familie. Und meine Mama, es ihr zu klären, dass es gesetzlich nur das und das gibt. Was wir alles im Hintergrund erleben oder gelebt haben, das, was wir auf die Beine gestellt haben können, haben wir gemacht. Gerichtlich sind die Polizisten gegen uns gesessen, sie haben uns ins Gesicht gelacht. Stell dir vor, der geht an dir vorbei und lächelt mir passiert eh nichts. Ich bin ja geschützt. Alle Aussagen, die sie getätigt haben, waren untereinander abgesprochen. Die Staatsanwaltin, die hat null agiert. Der Gerichtsgutachter, das war ein ehemaliger Polizist. Sie haben auch den Gutachter von uns nicht in dem Sinne zugelassen. Und sie haben auch unsere Sachen nicht, also das seelische Befinden und das alles nicht gehört oder hören wollen. Und ich glaube, die Richterin hieß Salat Häuptl, die... Das Urteil war ja schon von vorher. Natürlich aus Notwehr, weil der Polizist zu wenig Schießübungen hatte. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Bruder, wenn er 10 Uhr nachts irgendwo in der Stadt gewesen wäre, der hätte ihn erschossen. Was wäre dann die Begründung? Naja, er ist mich angefallen, es war keiner da und er war besoffen, was weiß ich, oder wie auch immer. Muss ich blond und bläugig sein, um dass ich sicher sein kann, oder schützt mich das auch nicht mehr heute? Und das Interessante war ja auch, sie haben dann nach Jahren uns noch eine Rechnung von der Dings geschickt vom Gericht. Wir haben laufend Rechnungen bekommen, laufend all diese Zahlungen und so. Und wir haben sie auch so wahrscheinlich zum Teil auch bezahlt. Das hat zum größten Teil mein Bruder gemacht. Aber was ich damit sagen möchte, wir leben hier. Binali ist jetzt fast 17 Jahre tot. Ich habe vor 10 Jahren im Albert Schweitzer Haus eine Veranstaltung anlässlich des 10-jährigen Todestages von ihm veranstaltet. Und das sind so Dinge, die ich selbst alleine auf die Beine gebracht habe. Aber ich möchte sagen, oder ich möchte aufklären und sensibilisieren. Wir sind alle Menschen. Wir sprechen vielleicht jeder eine verschiedene Sprache, haben verschiedene Hautfarben und auch verschiedene Augenfarben. Aber das kann und darf uns nicht das Recht geben, uns gegeneinander auszugrenzen, uns auseinander zu dividieren und vor allem uns zu töten. Ich meine, wenn ich heute überlege, die Vielfältigkeit, die wir in dieser Gesellschaft hier beweisen, zeigen, tun, lassen, Binali wäre, ich habe das gestern mit meinem Bruder besprochen, er wäre vielleicht ein guter Sänger geworden, er wäre ein guter, weil er im Showbiz sehr aktuell, sehr interessant war und sicher, aber warum jemanden töten? Warum jemanden aus dem Leben reißen, der noch einen Morgen gehabt hätte, der noch ein Leben vor sich gehabt hätte? Und dann mit der Aussage zu kommen, naja, ich habe zu wenig Schussübungen gehabt, deswegen habe ich ihn getötet. Das war ein Freibrief für alle Polizisten, denke ich mir. Und ich bin mir sicher, dass es auch eine innerhalb der Polizei eine Klausel dafür gibt, ein Dekret dafür gibt. Und ich möchte nicht sagen, dass alle Polizisten schisswütig sind, das nicht, aber die es sind, sind es. Die sind, die hassen Menschen. Und die hassen Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Rasse, denke ich mir.
Ja, vielen, vielen Dank, weil es ist ja, wie du selbst gesagt hast, es ist sehr viel Energie und Schmerz, das nochmal alles zu erzählen und ja, danke, dass du uns, mit uns diese Erfahrung nochmal geteilt hast und ich finde, du hast sehr vieles einfach angesprochen, was hier so mitgespielt hat, also die Absprache der Menschlichkeit deines Bruders, dass er Hilfe braucht und ich meine, die Geschichte ist, also seinen Fall zu lesen, hört sich fast wie eine Exekution im öffentlichen Raum an. Und dann, wo du so sagst, so Gerichte sollten doch urteilen. Und dann sehen wir, dass das Urteil aber eines ist, was es als Notwehr darstellt, wenn man einer Person, die psychisch in einem instabilen, in einer instabilen Situation ist, nicht ihre Hilfe, also die Hilfsbedürftigkeit, aber auch dass er eben als Person of Color gesehen wird. Und so durch passt dann auch gleich die ganze Zuschreibung, die postum stattfindet. Und dann auch gleichzeitig diese Opfer-Täterinnen-Umkehr. So, dein Bruder ist nicht länger ein Opfer polizeilicher Handlungen, nein, er ist der Täter und somit wird diese Handlungen legitimiert. Und da fand ich es auch so, was du auch so gezeigt hast, so dieses, wie du sagst, es ist wie, was das für Auswirkungen hatte, als ihr dann gerichtlich dagegen vorgeht, weil es ja so die Selbstdarstellung der Gerichte ist ja immer, dass sie Justiz, also Gerechtigkeit bringen, ne?
Sollte.
Genau.
Sollte. Aber ich sag, die Justiz ist auf einem Auge blind, manchmal, und manchmal ist sie auf beiden blind.
Mhm. Ja.
Es ist so unterschiedlich, weil ich Dr. Sawyer hat zu uns gesagt, wir hätten Pionierarbeit geleistet, weil es sehr selten dazu kommt, dass Verhandlungen geführt wird, in solchen Fällen. Mhm. Dass es meist zu gar keinen Verhandlungen kommt, weil die Familien die Kraft und die Möglichkeit oder was auch immer es nicht mehr anstrengen können, wollen. Und dass wir eigentlich auf diesem Gebiet es doch zu einer Verhandlung gebracht haben. Aber wenn ich dann daran denke, dass es uns eigentlich nur einen Widerschmerz gegeben hat und wir nicht auf das Europäische Gerichtshof auf den gehen konnten, weil unsere Kraft zu Ende war.
Ja.
Weil wir meine, wir hatten Familie, wir haben Familie, wir haben Kinder, wir mussten ja weiterleben. Und sich dauernd mit dem zu beschäftigen,